Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Vor 4 Jahren hat ein Zeitungsartikel für ziemlichen Aufruhr im Berliner Kulturbetrieb gesorgt. Die Wochenzeitung Die Zeit hat damals berichtet, dass der Gründungsdirektor der Berlinale, Alfred Bauer, im Nationalsozialismus als hochrangiger Filmfunktionär tätig war und dass er dann nach 45 seine NS-Vergangenheit systematisch verschleiert hat. Berlinale hat damals umgehend reagiert. Der nach Bauer benannte Filmpreis wurde nicht mehr vergeben und eine historische Untersuchung wurde in Auftrag gegeben. Und diese Untersuchung ist nun abgeschlossen. Das Institut für Zeitgeschichte hat sie durchgeführt und gerade erst vor wenigen Tagen ist das Ergebnis dieser Studie als Buch erschienen. Und was nun wirklich inzwischen klar ist und was vielleicht noch immer nicht, das fragen wir jetzt Andreas Kötzing. Er ist Filmhistoriker, Journalist und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. Schönen guten Morgen, Herr Kötzing.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Es geht ja, und das ging es seit diesem Artikel in der Zeit damals, auch um die Frage, ob Bauers braune Vergangenheit auch irgendwelche Auswirkungen hatte auf seine Arbeit als Berlinale-Leiter, vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren. Gibt auf diese Frage diese Studie eine konkrete Antwort?
Ja, durchaus, weil diese Zeit bei der Berlinale steht auch tatsächlich im Mittelpunkt der Studie jetzt. Das ist der Teil, wo man tatsächlich neue Ergebnisse präsentieren kann. Es wird zum Beispiel gefragt, ob alte Netzwerke weiter existierten, ob Bauer Kontakte zu Leuten gepflegt hat, die er schon aus der NS-Zeit kannte, ob er vielleicht sogar versucht hat, ehemalige NS-Regisseure zur Berlinale mit ihren Filmen einzuladen, ob generell bei seiner gesamten Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise eine ideologische Prägung aus der NS-Zeit durchschimmert, ob man die spüren kann in seinen Briefwechseln etc. Und da zeigt die Studie, dass es diese Kontakte zum Beispiel zu ehemaligen NS-Kollegen durchaus gab, dass er auch zum Beispiel in einem Fall mal versucht hat, mit Ritter einen Regisseur einzuladen, der schon zur NS-Zeit belastet gewesen ist durch Propagandafilme, die er gedreht hat, aber dass das alles, sage ich mal, in einem relativ kleinen Rahmen stattgefunden hat, dass diese Kontakte nicht wirklich tragend waren für seine Tätigkeit bei der Berlinale, sondern dass das tatsächlich einfach Netzwerke waren, die weiter existierten nach 1945. Das ist jetzt auch nicht wirklich überraschend. Aber man kann auf gar keinen Fall sagen, dass wir es hier mit einer braunen Geschichte der Berlinale zu tun gehabt hätten in den 50er, 60er Jahren. Das zeigt die Studie dann doch recht deutlich. Bauer war sehr engagiert für das Festival. Der hat auch immer wieder Konflikte gesucht mit den verschiedenen politischen Instanzen, um mehr Geld für das Festival herauszuholen. Da ist eigentlich eine sehr starke Ambivalenz zu sehen in seiner Persönlichkeit, ohne dass damit natürlich irgendetwas relativiert wird von dem, was er vor 1945 getan hat.
Die Berlinale hatte ja, würde ich sagen, also mindestens ihre ersten beiden Jahrzehnte lang, ein bisschen länger, eine ziemlich antikommunistische Grundhaltung. Also sie sollte ja auch so etwas sein wie das Schaufenster des Westens, was die Filmkunst angeht. Und es wurden am Anfang Filmemacher und ihre Filme aus zum Beispiel der Sowjetunion, aus der DDR, aber auch aus anderen Ostblockstaaten grundsätzlich nicht eingeladen. Hatte das auch was mit Bauer und seiner Grundhaltung zu tun?
Nein, das ist ganz interessant. Hier zeigt die Studie sogar im Gegenteil, dass Alfred Bauer derjenige war, der immer wieder Versuche unternommen hat, die Filmschaffenden aus Osteuropa, speziell aus der Sowjetunion und aus der DDR einzuladen zum Festival. Dass es das aber immer wieder an politischen Hürden gescheitert ist. Einerseits, weil die Bundesregierung das gar nicht wollte, diese Kontakte Richtung Osteuropa aufzunehmen. Auf der anderen Seite aber auch, weil es immer wieder Abwehrversuche aus den entsprechenden Ländern selber gab, gar nicht nach West-Berlin zu kommen zum Festival. Aber Bauer war tatsächlich hier gar nicht so stark geprägt aus seiner NS-Zeit heraus, dass man gesagt hätte, er hätte hier so eine Abwehrhaltung gegenüber diesen Filmen gehabt. Nein, er wollte das Renommee des Festivals stärken. Er wusste um die Qualität mancher dieser Filme und man hat sie auch auf Cannes und Venedig und sogar auf anderen westdeutschen Festivals in Oberhausen und in Mannheim zum Beispiel gezeigt. Nur eben in Berlin nicht. Und das war ein großes Manko für das Festival. Das hat das internationale Renommee beschränkt und es war für ihn auch tatsächlich so eine Art persönlicher Erfolg, dass es dann ganz zum Ende seiner Amtszeit 1975 zum ersten Mal gelungen ist, dieses Filmschaffen aus diesen Ländern auch auf der Berlinale zu zeigen.
Alfred Bauer war vor 1945 Referent in der sogenannten Reichsfilmintendanz. Er hat das lange versucht komplett zu leugnen. So wie ich es in Erinnerung habe, als das nicht mehr richtig ging, dann die Rolle da sehr heruntergespielt. Mehr oder weniger behauptet, er sei so eine Art Sekretär einfach nur gewesen, Verwaltungsmitarbeiter. Was war er wirklich? Was sagt diese Studie dazu? Wie viel Einfluss hatte er?
Ja, da ist die Studie so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, weil es hier tatsächlich kaum neue Erkenntnisse gibt. Wir sind hier auf dem Niveau der Vorstudie, die Berlinale Berlinale ja damals schon wenige Monate, nachdem diese Vorwürfe bekannt geworden sind, veröffentlicht hat. Tobias Hof vom Institut für Zeitgeschichte hat damals in ganz, ganz schneller Zeit die wichtigsten Informationen zusammengetragen, hat gezeigt, dass Bauer tatsächlich eine sehr wichtige, einflussreiche Position in der Reichsfilmintendanz bekleidete. Aber es blieben damals eben tatsächlich auch viele Fragen offen, zum Beispiel, was tatsächlich denn sein eigener Handlungsspielraum war, wenn es darum ging, zum Beispiel Filmemacher freizustellen von ihrem Kriegsdienst oder ob er in einer gewissen Art und Weise zum Beispiel gezielt Einfluss auf Propagandafilme genommen hat. Und zu all diesen Fragen, die tatsächlich sehr, sehr spannend gewesen wären, da gibt es jetzt keine neuen Ergebnisse in dieser Studie. Da sind wir tatsächlich auf diesem Wissensstand, dass wir sagen können, ja, da war eine sehr viel wichtigere und vor allem auch einflussreichere Person da oder ein Einfluss da zur NS-Zeit. Aber wir stehen tatsächlich noch immer ein bisschen vor der Frage, was hat er denn jetzt eigentlich ganz konkret im Rahmen seiner Referententätigkeit getan und wie groß war sein persönlicher Einfluss auch vielleicht im Vergleich zu dem anderen Referenten, den es dort gab oder auch in der Hierarchie der Filmproduktion dort im NS-System.
Herr Kötzing, das ist doch eigentlich die zentrale Frage. Welche Rolle hat er wirklich gespielt? Wie viel Schuld hat er da auf sich geladen? Warum steht jetzt in dieser Untersuchung immer noch nicht viel dazu drin?
Ja, weil ich glaube, dass wir tatsächlich hier unterschätzen, welchen großen Aufwand das mit sich gebracht hätte, auch diese Frage noch einmal tiefer zu beleuchten. Ich muss die beiden Autoren, Andreas Malücher und Wolf-Rüdiger Knoll vom IFZ, da durchaus ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Ich habe auch gedacht, dass es hier natürlich noch mal eine tiefergehende Recherche geben würde, dass wir noch mal ein bisschen stärker in das Aktenmaterial eintauchen. Die beiden hatten allerdings tatsächlich nur 9 Monate Zeit für diese gesamte Studie und in dieser Zeit schon allein Bauers Einfluss in der Zeit des Kalten Krieges bei der Berlinale nachzurecherchieren, ist sehr anspruchsvoll. Das gesamte Aktenmaterial zu sichten, dort tatsächlich neue Erkenntnisse dann am Ende auch zu verschriftlichen. Das musste ja alles noch geschrieben werden. Ich glaube, da fehlt am Ende schlicht und ergreifend die Zeit, um auch diese Frage noch mal stärker zu vertiefen. Also sie sind ja auf wirklich spannendes Material gestoßen. Da gibt es die Geschichte, das fand ich wirklich abenteuerlich, dass sie es geschafft haben, in Hannover bei einem Sammler einen noch überlieferten Nachlass von Alfred Bauer aufzutreiben, der dort in mehreren Hallen stand. 4000 Bananenkartons mit Material sind dort noch vorhanden, überwiegend Filmmaterialien und Plakate etc., aber wir wissen gar nicht, was da noch an Material alles drin schlummert, ob es da vielleicht tatsächlich auch noch Briefwechsel aus der NS-Zeit gibt, ob vielleicht die Doktorarbeit, die verschollen gilt, von Alfred Bauer da doch noch auftaucht. Also wir stehen hier tatsächlich noch immer an einem Punkt, wo man nicht sagen kann, hier ist tatsächlich schon alles gesagt zur Geschichte von Alfred Bauer. Das zeigt auch diese Studie. Da ist durchaus noch viel Arbeit möglich.
Ich glaube, ich möchte irgendwann ein Buch darüber schreiben, was auf dieser Welt alles in Bananenkartons lagerte oder lagert. Das ist teilweise sehr zu den Bananen relativ selten im Vergleich. Aber noch einmal eine ernste Frage zum Schluss. Auf unsere Anfrage hat uns gestern die Pressestelle der Berlinale mitgeteilt, dass sich die, das spielt übrigens im Moment auch eine Rolle, scheidende Berlinale-Führung am 22. Januar bei der offiziellen Berlinale Pressekonferenz zu den Endergebnissen dieser Studie erstmalig öffentlich äußern will. Was würden Sie denn jetzt, nachdem Sie das alles gelesen haben, von der Berlinale erwarten als Reaktion auf diese Forschungsergebnisse?
Na, erstmal hat es mich ein bisschen gewundert, dass man sich gar nicht dazu geäußert hat, dass diese Studie jetzt erschienen ist, ohne Pressemitteilung der Berlinale dazu. Aber so wie Sie schon sagen, da gibt es momentan ganz andere aktuelle Probleme. Also ich glaube, die Berlinale ist gut beraten, damit das Thema nicht abzuschließen. Also selbst wenn die Studie ja jetzt zeigt, dass es so etwas wie eine nationalsozialistische Prägung in der Frühzeit der Berlinale nicht wirklich gegeben hat oder diese nur sehr spezifisch vorhanden war, glaube ich, ist man immer gut beraten, die eigene Festivalgeschichte weiterhin kritisch zu beleuchten. Auch die Frage nach dem Einfluss von Alfred Bauer damit nicht zu den Akten zu legen, sondern auch weiterhin filmhistorische Forschung in diesem Bereich zu unterstützen und die Frage regelmäßig immer wieder aufs Tableau zu holen und die eigene Festivalgeschichte kritisch zu beleuchten. Denn diese Studie zeigt ja durchaus, dass es da durchaus Ansätze gibt, das auch weiterhin zu vertiefen. Es gibt zum Beispiel noch ganz am Ende, wenn ich das noch sagen darf, einen kleinen Text zu Günter Schwarz, einem anderen Filmfunktionär, der wiederum auch mit Alfred Bauer sehr eng befreundet gewesen ist und wo es auch Kontakte gab. Und da sieht man an so einer kleinen Studie wie dieser, dass es da noch viele, viele andere persönliche Kontakte gab, die eigentlich noch viel tiefer ausgelotet werden müssten.
Die Studie, über die wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Kino im Zwielicht, Alfred Bauer, der Nationalsozialismus und die Berlinale. Im Metropolverlag erschienen als gedrucktes Buch, kostet sie 19 Euro. Sie steht aber auch auf der Seite des Instituts für Zeitgeschichte als kostenloser Download zur Verfügung. Wir haben darüber mit dem Filmhistoriker und Journalisten Andreas Kötzing gesprochen. Danke für das Gespräch, Herr Kötzing.
Sehr gerne.